Und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns den Predigtext vor, den uns die Kirche empfohlen hat für diesen zweiten Sonntag nach Trinitatis, aus Lukas 14, die Verse 16 bis 24. Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Und öffne du uns, Herr, dein Wort und sprich du zu uns. Komm, du Heiliger Geist, löse auch meine Zunge, dass ich dein Wort sage. Amen. Liebe Gemeinde, da hat es Jesus seinen Jüngern und den anderen Zuhörenden aber kräftig gegeben. Damals in Israel und heute in Bremen. Auch in Bremen sind wir nur noch eine Handvoll Christen, das wissen wir, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Aber diese Handvoll Christen muss es auch hören, was Jesus hier sagt. Wenn Jesus einlädt zum großen Abendmahl, dann ist das eine Einladung. Und zwar von der Sorte, die man besser nicht ablehnt. Das sage ich jetzt gleich vorweg. Besser nicht. Warum sind die Männer denn dieser Einladung nicht gefolgt? Kannten sie den nicht, der sie eingeladen hatte? Wissen wir denn hier, warum wir in der Kirche sind? Wo überall alles ausfällt und die Vermittlungsinstanzen des Glaubens nicht mehr funktionieren. Also früher waren das Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht, Elternhaus. Aber wo ist das noch zu finden? Was ist aus der Kirche geworden? Ich erzähle jetzt nur Wahrheiten, die ich selbst erlebt habe. Da kommen Konfirmandenunterricht, und wissen nichts. Und dann lesen sie, statt du sollst den Feiertag heiligen, du sollst den Freitag heiligen. Und damit erklären sie sich ja zu Mohammedanern, die heiligen bekanntlich den Freitag. Und im 6. Gebot, oder nach reformierter Erzählung im 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, da lesen sie, du sollst nicht erbrechen. Das hängt ja auch miteinander zusammen. Das spricht dann ja auch wieder Bände. Und so weiter und so fort. Sie haben keine Ahnung. Deshalb habe ich es mir zur Pflicht gemacht, bei Null anzufangen und dann beizubringen, weiterzugeben. Ja, wenn sie das mal alle täten. Aber es tun ja längst nicht alle Pastoren so. Gar nicht. Und in Römer 10, Vers 14 steht dieses erschreckende Wort: Wie sollen sie denn an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie an den glauben? Der Teufel ist ein gescheiter Mann. Gescheit. Klug ist eine andere Frage, aber er ist gescheit. Und der Teufel ist der große Desinformator. Der sorgt dafür, dass wir ständig desinformiert werden. Das heißt, wir kriegen nicht die richtigen Informationen, sondern wir bekommen irgendwelche Fehlinformationen, falsche Informationen. Und das sitzt uns dann ganz tief in den Knochen drin. Und wenn er uns das lange genug gesagt hat und vorbereitet hat, dann glauben wir es womöglich auch noch nachher, dass der liebe Gott doch ein alter Trottel ist. Und wer will schon etwas mit einem alten Trottel zu tun haben? Er ist der Desinformator. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, hatte eine ähnliche Geschichte im Hintergrund. Die war bei den Juden im Umlauf. Und die, die Jesus zuhörten, die waren furchtbar am Lachen, weil sie den Hintergrund kannten. Da wird im Talmud von dem reichen Zöllner Barmajan berichtet. Er war der Herr Neureich. Und wie alle Neureichen litt er darunter, dass die alteingesessenen Vornehmen ihn nicht so richtig als ihresgleichen annahmen. Und so veranstaltete er eines Tages ein großes Festmahl und lud die Ratsherren der Stadt dazu ein, er wollte in ihre Kreise aufgenommen werden. Und als dann schließlich die letzte, die verbindliche Einladung herumgebracht wurde, da sagten diese feinen Leute alle mit fadenscheinigen Ausreden ab. Die Zuhörer werden geschmunzelt haben, als im Geiste mitverfolgten, wie Herr Neureich von dem einen nach dem anderen geduckt wurde. Wahrscheinlich hatten sich die Ratsherren verabredet, ihm diese Lektion zu erteilen, und dann standen die gleichen Leute grinsend hinter den Gardinen ihrer Fenster und lachten über das schäbige Volk, das jetzt ins Haus einzog, um das vorbereitete Festmahl zu essen. Denn Herr Neureich hatte sie eingeladen, damit die Speisen wenigstens nicht schlecht wurden. Und die Zuhörer werden Genugtuung empfunden haben, dass es dem Mr. Neureich, der meinte, er könnte die Welt mit seinem Geld kaufen, wieder einmal gegeben worden war. Aber nun kommt der Schock darüber. Denn Jesus macht seinen Zuhörern klar: Wenn ihr über Herrn Neureich lacht, dann lacht ihr über Gott. Und Jesus scheut sich nicht, Herrn Neureich mit Gott zu vergleichen. Aber gerade mit dieser schockierenden Wendung will er unerbittlich deutlich machen, wie wir die Güte Gottes zum Spott gemacht haben. Ja, so gehen wir mit ihm um. Die Gemeinschaft mit ihm bedeutet uns nichts mehr. Gott ist überflüssig. Wir werden nicht gern mit ihm zusammen gesehen. Er ist uns peinlich bei der Arbeit, in der Kantine. Was sagen die Leute, wenn sie sehen, dass ich in die Kirche gehe, sagte mir ein älterer Herr, den ich besuchte in einem schönen Wohnblock, mit einer schönen Wohnung. Aber aus dieser Wohnung wollte er nicht rausgehen am Sonntagmorgen, denn dann sehen sie ja die Nachbarn, dass er jetzt in die Kirche geht. Tja, peinlich, peinlich. Was sagen die Leute, wenn sie sehen, dass ich in die Kirche gehe? Tja, woher kommt diese Verachtung Gottes? Sie kommt nicht aus Unkenntnis über ihn. Das auch. Wer überlegt schon, was er mitbekommen hat von Gott, der hat ja schon die Hälfte der Miete. Aber nochmal, wer will schon mit einem Trottel zu tun haben? Sag mir, mit wem du verkehrst, und ich sag dir, wer du bist. Und wie ist Gott? Ganz anders. Ganz, ganz anders. Und die Bibel sagt von ihm, dass mit zwei Wörtern, er ist heilig und er ist barmherzig. Beides. Heilig und barmherzig. Und wenn sich dieser heilige und barmherzige Gott herablässt, uns einzuladen, was ist das für ein Geschenk? Das ist ja unglaublich. Dieser heilige Gott, stellt euch das nur einen Augenblick vor, dieser barmherzige Gott, er lässt sich darauf ein, mit uns zu verkehren und mit uns zusammen zu sein und uns die Hand zu reichen und heraufzuziehen. Ja, dies war der erste Punkt. Gottes gute Einladung. Und nun kommt der zweite Punkt. Faule Ausreden. Faule Ausreden. Ich weiß nicht, wie die Frommen damit umgegangen sind, die es hier auch in Israel gab, zuhauf gab, fromme Leute. Und ich weiß auch nicht, welche Vorstellungen sie über Gott gehabt haben. Vielleicht lebten sie so, wie man heute auch lebt. Tue Recht und scheue niemand. Sie hatten ihre Beziehung zu Gott geregelt, meinten sie. Ich bemühe mich, ein anständiger Mensch zu sein. Wir würden heute sagen, wenn wir dies überhaupt mit so sagen würden, ich bemühe mich, ein anständiger Christ zu sein. Tja. Dahinter steht, ich kümmere mich um meine Angelegenheiten selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe nichts gegen Gott. Und er hat gefälligst auch nichts gegen mich zu haben. Ich lasse ihn einen guten Mann sein und er lässt mich einen guten Mann sein oder eine gute Frau. Ich erkenne an, dass es ihn gibt, aber ich brauche ihn nicht. Ich halte mich, wenn ich sie noch kenne, an die 10 Gebote. Im Übrigen, seid nett zueinander. Und das genügt doch wohl, oder? Prüfen wir die Entschuldigungen, die die Leute hier vorgeben oder sagen, als der Knecht Gottes kommt. Und wer einmal von euch eine feine Einladung bekommen hat, so schön auf Bittenpapier, und er weiß auch, dass unten steht, U.A.W.G., um Antwort wird gebeten. Aber was für Antworten sind das hier, die Gott gegeben werden? Laute Antworten nach dem Motto, lieber Gott, erhalte mir meine guten Entschuldigungen. Die Ausreden sind faul, aber diese Ausreden sind auch gut. Einer sagt, ich habe doch gerade einen Acker gekauft, den muss ich mir jetzt ansehen. Als hätte er sich den Acker nicht schon vor dem Kauf angesehen. Aber ich muss. Und dieses Muss, das kennen wir. Lieber Gott, das musst du doch verstehen. Wir haben doch Zwänge. Das musst du doch kapieren, dass ich jetzt nicht kann. Und der Nächste sagt, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. Die muss ich mir jetzt angucken. Das muss notariell beglaubigt werden. Das verstehst du doch. Das gehört zu einer vernünftigen Wirtschaftsführung. Ich muss mich doch sorgen um meine Existenz. Ich muss. Und der Dritte, der hatte eine ganz feine Entschuldigung. Der sagt, ich habe mir eine Frau genommen. Tja, und da klingelt es natürlich gleich bei jedem, wenn die Frauen noch ins Spiel kommen. Aber in der Bibel stand dieses schöne Wort, eine barmherzige Vorschrift für die Kriegszeit, dass wenn einer sich eine Frau genommen hatte, er ein Jahr lang nicht in den Krieg zu ziehen brauchte. Eine sehr angenehme Zeit, lange Flitterwochen. Und das hat er sicher im Hinterkopf gehabt. Lieber Gott, dass er selbst gesagt, ich soll mich um meine Frau und um meine Familie kümmern. Du kannst uns das doch nicht zumuten, dass ich meiner Frau jetzt sage, sie wird wieder Strohwitwe, nur weil ich zum Fest soll. Alle drei hatten triftige Ausreden. Triftige Gründe, das waren keine billigen Ausreden. Es geht ihnen um die Existenzgrundlagen ihres Lebens. Und alle drei haben vornehm und freundlich die Boten abgefertigt und alle drei haben nicht gesagt, nun soll der Alte doch allein feiern und Halleluja singen und dann die Tür zugeknallt, sondern, ach Gott, das musst du doch verstehen. Ich habe jetzt etwas Wichtigeres vor. Ich muss jetzt doch mein Mercedes zur Reparatur bringen. Und jetzt ist der Lehrgang für den Beruf doch auch so wichtig. Und dann heute Abend der spannende Krimi. Das musst du doch verstehen. Entspannen muss man sich doch auch mal. Ich will jetzt zum Kegeln. Das verstehst du doch, oder? Ich glaube nicht, dass Gott das versteht. Ich glaube es nicht. Wenn er einlädt, dann lädt er ein. Punkt. Ich habe einen eingeladen, der sagte dann zu mir, Sie können mich lange einladen, ich kann nie. Abends nicht und sonntags auch nicht, ich bin Koch. Eine feine Entschuldigung. Und ich dachte nur, was soll denn aus dem werden? Wenn er nie Gemeinschaft hat, wenn er nie mit anderen Christen zusammenkommt, wenn er nie etwas von Gottes Gnade erlebt und spürt, wie soll das denn gehen? Müsste er da nicht auf seinen Beruf verzichten? Kann man das verlangen von einem? Darf ich als Pastor das verlangen von einem, das auf seinen Beruf verzichtet? Aber ihr merkt, das ist die Frage nach der Nummer eins im Leben. Und das kann doch nicht wahr sein, dass irgendetwas oder irgendwer uns so wichtig ist, dass wir deshalb am Ende in die Hölle fahren. Gott ist die Nummer eins. Er und die Dinge, die er uns gibt, unseren Beruf, unseren Wohlstand, Familie und Ehe und Partner, das sind Geschenke aus seiner Hand. Und weil er uns liebt, darum wird er uns diese Geschenke so einsortieren, dass wir vernünftig damit umgehen können und dass sie uns zu einer großen Bereicherung des Lebens werden. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, wir sollen uns um Ehe und Familie kümmern. Die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, wir sollen fleißig sein, auch im Beruf. Und die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, wir sollen auch Sorge tragen für alle, die uns anvertraut sind. Aber die Bibel sagt uns überdeutlich, wir sollen nichts über Gott stellen. Nichts. Was ist dir wichtiger als Gott? Was ist dir wichtiger als seine Liebe? Lauter gute Entschuldigungen. Gute. Aber eben Entschuldigung, der Gastgeber war nicht besonders gefragt. Die Gemeinschaft mit ihm auch nicht. Auch nicht, was er zu bieten hatte. Es ging ihnen so gut, was brauchten sie die Einladung zum Essen? Das konnten sie sich doch auch selbst leisten. Merkt ihr? Ohne Leidensdruck gibt es keine Veränderung. Nochmal, ohne Leidensdruck gibt es keine Veränderung. Das ist leider so, auch mit dem Leiden. Und wenn Gott es gut mit uns meint, dann führt er uns behutsam diesen Leidensweg. Behutsam, freundlich, zärtlich, liebevoll. Er begleitet uns und will, dass uns dies Leid zum Segen wird. Wenn nur immer alles grüne Wiese ist, wo kommt denn dann der Bedarf her, dass wir irgendetwas ändern? Das gibt's doch gar nicht. Passiert auch so gut wie nie. Aber da, wo wir anfangen zu leiden, haben wir den ersten Anstoß Gottes bekommen, nachzudenken über unser Leben. Es ist ein gutes Leiden, das dich an ein gutes Ziel führen soll. Ein gutes Leiden. Also die Haupthindernisse zum Leben mit Gott, das ist nicht das Leiden. Und ich kenne so viele Leute, die gelitten haben und die nachher gesagt haben, was war das gut, dass Gott mich diesen Weg geführt hat? Was war das gut? Und sie konnten es im Nachhinein annehmen. Im Nachhinein. Das geht nicht gleich auf Anhieb. Bestimmt nicht. Und das geht nicht so ruckzuck. Auch nicht. Sondern das geht langsam. Und Gott muss manchen erst langsam weiterführen. Aber das tut er. Und will dafür Sorge tragen, dass er dich an der Hand hält, dass er dich durchträgt, wie im Wochenspruch vorhin gesagt, dass er dich erquickt. Er nimmt dir nicht alles ab, aber er macht dich stark. Ich habe das vorhin auch schon einmal gesagt. Er macht dich stark im Leiden. Gott sei Dank, dass wir so einen wunderbaren Herrn haben, auf den wir uns verlassen können. Und dann, wenn das Leiden in unser Leben einbricht, wir doch wissen dürfen, der Herr ist bei uns und der Herr ist mit uns. Und er lässt uns nicht. Der führt uns durch bis zu dem Punkt, dass wir Ja sagen können zu Gott. Ja, ja zu Gott. Ich habe vor langen, langen Jahren einen Superintendenten kennengelernt. Für alle die, die wie ich nur Bremer sind, Superintendent, das ist ein geistliches Amt. Das erste Vikar, der lernt, Pastor zu sein. Dann wird er Pastor und ordiniert. Und dann, wenn er eine Arbeit macht, die wohl angesehen ist oder um die er sich sehr bemüht, dann wird er vielleicht auch noch Superintendent. Da steht das Wort Super ja schon mit drin. Also ein besonderer Mann. Den lernte ich kennen. Und er sagte dann einen Satz, der hat sich mir eingeprägt. Christen sind Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Nochmal, Christen sind Menschen, denen Jesus konkurrenzlos wichtig geworden ist. Tja, und da bleibt die Frage, die ganz einfache Frage, wer steht bei dir in Konkurrenz zu Jesus? Oder was steht bei dir in Konkurrenz zu Jesus? Ich habe diese Predigt ja überschrieben mit Aufbruch. Also, du sollst aufbrechen in eine geheilte Gottesbeziehung. Übergib Jesus, was dich hindert. Auch deine Geschäfte, auch deine Sorgen, auch deine Familie, auch deine Beziehungen. Bei Gott machst du nie Verlust. Nie. Es klingt wie eine Phrase und ist doch eine Erfahrung, die nur du selbst machen kannst. Verlass dich auf Jesus. Verlass dich auf Gott. Du wirst staunen, wie toll das ist und staunen, wie großartig er ist. Wenn du an deine Hindernisse denkst, dann fallen dir vielleicht ein, Zeit, Arbeit, Stress, unerfüllte Wünsche. Und da kann ich nur gegen sagen, was die Bibel sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist wahr. Die Bibel redet nur Wahrheit. Und wenn sie dieses Wort sagt, dann meint sie es ganz ernst. Trachte zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Wenn Jesus dir konkurrenzlos wichtig ist, dann verändern sich auch deine Motive, dann verändern sich auch deine Halbherzigkeit, dann verändern sich auch deine Maßstäbe. Das ist der dritte Punkt, der letzte Punkt. Fatale Folgen. Fatale Folgen. Die Leute, die sich entschuldigt haben, die hatten die Konsequenzen nicht bedacht. Und ich lese uns weiter hier. Der Knecht kam und sagte es seinem Herrn wieder, und da wurde der Hausherr zornig. Dieses Kapitel unterschlägt man meistens. Das ist auch in der Kirche nicht gut angesehen, dass Gott auch zornig werden kann. Der Zorn Gottes passt nicht in unser Weltbild. Aber die Bibel sagt, er wurde zornig. Gott sieht ins Herz. Gott kennt auch deine faulen Ausreden. Er weiß genau, wie wir sie vorschieben und im Grunde ihn nur ablehnen. Und es wird noch härter am Ende der Geschichte. Und damit schließt sie, ich sage euch aber, dass der Männer keiner, die eingeladen waren, mein Festmahl schmecken wird. Gott spielt nicht mit. Und wenn Gott einlädt, dann muss man hin. Wie kann man nur so dumm sein, dies sich zu verspielen? Am Ende unseres Lebens, da lädt Gott nicht mehr ein, da lädt er vor. Und dann kannst du dich nicht mehr entschuldigen, dann ist alles gelaufen, dann wird nur noch Bilanz gezogen. Und Gott bietet sein Heil nicht an wie Sauerbier. Das ist nicht eine billige Schleuderware, die einem nachgeworfen wird. Und das ist schon gar nicht die Schlafkrankheit der Allversöhnung. Ihr kennt das. Wir werden ja doch alle selig, egal was wir machen, egal was wir tun. Es ist alles nur halb so schlimm. Ja, Pustekuchen. Wenn wir das nur ernst nehmen würden, was Gott mit uns vorhat und was er uns sagt, dann würde die Welt anders aussehen. Dann hätten wir so viele Mitarbeiter, wenn die Mitarbeiter das alle ernst genommen hätten, dass diese Welt verloren geht, dann hätten wir auch alle Mitarbeiter, die wir bräuchten. Dann würde die Kirche nicht so dahin siechen und den Berg runtergehen. Aber es ist leider anders. Ihr kennt das. Und diese Schlafkrankheit der Allversöhnung rechnet einfach nicht mit der Fürchterlichkeit des Bösen. Sie rechnet nicht damit, dass Gott uns wirklich ernst nimmt und dass er die Entscheidungen unseres Lebens so ernst nimmt, dass das in Ewigkeit noch zählt. Und so ganz unter der Hand machen wir Gott zum Popanz, der nicht ernst zu nehmen ist. Er nimmt uns ernst. Und am Ende unseres Lebens macht er es doch so, wie wir es uns eigentlich denken und wünschen. Nein, Gott nimmt uns unendlich ernst und lässt die Entscheidung unseres Lebens bis in die Ewigkeit hinein gelten. Und Allversöhnung macht Golgatha zum Spott. Wofür ist Jesus eigentlich gestorben, wenn doch sowieso alle selig werden? Wofür? Aber Gott sorgt für ein volles Haus. Und das ist das eigentlich Überraschendste an dieser Geschichte. Denn überraschend ist ja nicht, dass die Leute sich mit faulen Entschuldigungen gedrückt haben, mit Gott zusammenzukommen. Das ist diese Welt gewohnt, dass die Menschen zu dumm sind, sich um ihr eigenes Seelenheil zu kümmern und die Hand, die Gott entgegenstreckt, auch anzunehmen, sondern dass das Haus trotzdem voll wird. Das ist das eigentlich Überraschende. Das heißt aber doch, da steht ein anderer schon bereit für deinen Platz. Ist dir das bewusst? Dein Platz bleibt nicht leer. Vielleicht setzt sich da einer auf deinen Platz, von dem du es am wenigsten erwartet hättest. Und wenn Gott dem Kontinente, nicht nur Länder, Kontinente zur Verfügung stehen, wenn Gott sagt, ich habe mit Deutschland die Nase voll, dann holt er sich einen anderen Kontinent, dann holt er eben Afrika. Und das sehen wir doch, was in Deutschland los ist und was in Afrika los ist. Wie viele Leute zum Glauben kommen, wie viele Gemeinden da tagtäglich neu entstehen. Es ist ja kaum zu fassen. Wenn Gott will, dann läuft es so. Gott hat sein Volk an allen Hecken und Zäunen. Und Jesus sah sie kommen und sagte einmal, sie werden kommen vom Morgen und Abend, vom Norden und vom Süden, von Osten und Westen und mit den Kindern des Reichs am Tisch sitzen. Jesus hat die Selbstsicheren damals nicht überzeugen können. Das kann ich auch nicht besser als er. Aber die Mühseligen und die Beladenen, die verstehen, was Sache ist, die verstehen dieses einmalige Angebot Gottes, die Chance ihres Lebens. Und die Mühseligen und Beladenen, die lassen sich einladen und wissen, das Festessen wird nicht abgetragen und nicht anderen Gästen serviert. Die Tische bleiben nicht leer. Sein Haus wird in jedem Fall voll. Und das ist dann keine Elite, mit der man Staat machen kann. Das ist ganz anders. Mit diesen Leuten baut Gott seine Kirche. Mit diesen Leuten, die nichts zählen in unserer Gesellschaft, die Blinden, die Armen, die Aussätzigen, die Krüppel, die Lahmen. So hat das Christentum einmal angefangen. Und so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben, dass diejenigen, die sich zu stolz sind für Gott, draußen bleiben. Hineinkommen Leute, die nichts mehr von sich erwarten, die wissen, sie sind am Ende. Aber die kommen. Die kommen. Ich sag dir, dein Platz bleibt nicht leer. Gott sei Dank. Ich predige nicht gerne Gericht. Ich würde lügen, aber wenn ich heute das Gericht verschweigen würde. Aufbruch ins Leben. Und es gibt genügend, die auf diese Einladung sehnsüchtig warten. Und die Gnade ist viel, viel schöner. Aber beide hängen zusammen. Es gibt die Gnade nicht ohne das Gericht. Es sind die mühselig und Beladenen, die keinen anderen Wunsch haben, als dass sie die große Last ihres Lebens loswerden und dass sie endlich in die Arme genommen werden und endlich geliebt werden. Sie endlich nicht mehr ihren Wert aus den Dingen dieser Welt ziehen müssen, weil Gott uns liebt. Endlich nicht allein sein müssen. Nicht mehr einsam sein müssen, endlich nicht mehr seine Schuld behalten müssen, sondern sich in die Liebesgemeinschaft mit Gott fallen lassen dürfen. Wenn du deinen Platz nicht einnimmst, dann steht ein anderer. Vielleicht rümpfst du die Nase und denkst, wie kann der es wagen, sich auf kirchliches Parkett zu begeben? Wie der sich benimmt, der weiß ja nicht mal, ob man bei einer Lesung aufsteht oder nicht. Der hustet an der falschen Stelle. Und die Lieder kann er auch nicht auswendig. Das alles macht nicht selig. Selig macht, ob du dich einladen lässt. Es ist kein Hinderungsgrund, arm oder krüppel oder blind oder lahm zu sein. Es ist kein Hinderungsgrund, von den Hecken und Zäunen zu kommen. Ich sagte vorhin schon einmal, ich kenne deine Herkunft nicht. Und deine Vergangenheit nicht. Und ich kenne auch deine Probleme und deine Sünden nicht. Aber ich kenne den, der einlädt, Jesus. Der lädt auch dich ein. Du bist gern gesehen bei Gott. Mach dir das mal klar, was das bedeutet. Du bist gern gesehen bei Gott. Jesus hat sein Leben eingesetzt, dass du ja die Einladung erhältst. Und es bereitwillig, den Weg vom Himmel gekommen und auch der Berg Golgatha, der im Weg stand, den hat er auch bezwungen, nur um zu dir Zugang zu haben. Er hat sich durch nichts abhalten lassen, nichts, durch gar nichts. Aufbruch ins Leben, Aufbruch in die Gemeinschaft mit Gott. Zum Schluss, nun ist es doch positiv geworden. Ich kann es einfach nicht anders, aber es liegt nicht an mir, sondern an Jesus. Solange er noch nicht wiedergekommen ist, ist ja jedes Gerichtswort noch eine Einladung. Die Einladung zur Umkehr, zum Aufbruch, zur Buße. Und wir wissen, dass es damit eines Tages zu spät ist. Aufbruch, Gottes gute Einladung, faule Ausreden, fatale Folgen. Amen.